Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau ist eine der international führenden Referentenagenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Und ich freue mich sehr, heute Catherine Klüver-Ashbrook zu begrüßen. Schönen guten Tag, Frau Klüver-Ashbrook. Sie ist Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung und eine der profiliertesten Expertinnen zum Thema der transatlantischen Beziehungen.
Hallo, Frau Klüver. Ich grüße Herr Festring, hallo.
Frau Klüver-Ashbrook, die Augsburger Allgemeine hat Sie neulich zitiert, dass Sie sehr gerne aus Ihren Lieblingsliedern zitieren.
Ja, das passiert mir im Freundeskreis eher als im politischen Zusammenhang. Das ist wohl wahr. Aber es gibt dann immer mal so Dinge. Ich habe gerade eben noch mal geschaut, was ich jetzt gerade mit meinen Kindern höre. Und es stellt sich heraus, dass so altgediente Indie-Rock-Lieder aus den 90er Jahren zum Teil auch Veränderungen der Geopolitik erklären. Denn gerade habe ich mit meinem Sohn ein schönes Lied der amerikanischen, der New Yorker Band They Might Be Giants gehört. Und das heißt Istanbul, not Constantinople. Und so können sich eben geopolitische Dinge verschieben, dass auf einmal ganze Städte anders heißen und Bevölkerung sich anders sehen auf der Welt. Also vielleicht eben doch hier und da ein Zusammenhang.
Ein Zusammenhang mit Ihrem Thema auch im Sinne von, welche großen Verschiebungen sehen Sie denn jetzt? Also wir haben natürlich sowieso ganz, ganz große Themen, aber Istanbul ist eben nicht mehr Konstantinopel. Woran denken Sie da, wenn Sie an Weltpolitik jetzt denken?
Ja, es ist ganz interessant. Ich habe, als ich das letzte Mal im Presseclub war, nochmal darüber gesprochen, dass die Türkei ein ganz, ganz wichtiger taktischer Player ist in der sich gerade verschiebenen tektonischen Weltordnung. Nicht, dass die Türkei mein Hauptaugenmerk ist, aber an der Türkei, am Iran, an China, wie sie sich gerade aufstellen und wie Russland versucht, eigene Allianzen zu formen, nachdem es die Ukraine völkerrechtswidrig überfallen hat, menschenrechtswidrig in diesen Kampf eingestiegen ist, in die Ukraine, verschieben sich eben doch nicht nur die tektonischen Platten, die sowieso schon in Bewegung waren. Wir denken an die transnationalen Herausforderungen, die uns jetzt über Jahre begleitet haben. Die Pandemie natürlich, die ganz große Frage zum Klimawandel und wie wir uns resilient als Gesellschaften aufstellen, um dem kohärent zu begegnen und da auch zu schauen, wie wir mit unseren globalen Ressourcen umgehen. Aber auch das Thema Fluchtbewegungen, wir haben in der Ukraine-Krise gesehen, dass es eben nicht nur um diesen schrecklichen Angriffskrieg geht, um das Gemetzel im Krieg, sondern eben auch große Fragen der Ernährungssicherheit auf dem Spiel stehen. Das Düngemittel, das Lieferketten, alle zusammenhängen, denn unsere Interdependenzen, die sind in dieser dritten Phase der Globalisierung nicht mehr zu negieren. Das heißt, es treffen meiner Meinung nach diese zwei großen tektonischen Platten aufeinander. Einerseits diese großen Herausforderungen, der wir uns als Weltgemeinschaft stellen müssen. Und andererseits eben dieses Aufwachen, dieses Wiedererwachen der Großmachtkonflikte und einer möglichen tripolaren Welt, die Russland in Zukunft vermutlich ausklammern wird auf eine bestimmte Art und Weise, aber wo die USA, die Europäische Union und China für sich herausfinden müssen, wie sie zueinander stehen, um umgekehrt eben auch die transnationalen Probleme anzugehen. Also da prallt vieles aufeinander.
Es war natürlich auch schon eine Eingangsfrage, die war sehr umfassend und noch umfassender beantwortet. Also da kann man schon aus jedem einzelnen Thema, was Sie gesagt haben, einen eigenen Vortrag machen. Lassen Sie uns erstmal einen Schritt oder mehrere Schritte zurückgehen. Sie sind ja im deutsch-amerikanischen Beziehungen im besten Sinne des Wortes aufgewachsen. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Also Sie sind zum Teil in Wiesbaden, zum Teil in den USA dann groß geworden.
Ich bin groß geworden allein in Wiesbaden, aber interessanterweise immer mit einem Fuß in der damals noch recht großen amerikanischen Gemeinschaft, Community, würden wir sagen, dort. Das Wiesbaden, in das ich hineingeboren bin, im amerikanischen Militärkrankenhaus, als Mutter einer dann schlussendlich 42 Jahre lang Staatsdienst betreibenden als Zivilangestellte im US-Militär, nämlich als Lehrerin an der Highschool in Wiesbaden, war ein großer Militärstützpunkt damals noch, sowohl Air Force wie auch Army, mit diversen Stützpunkten in der Stadt, einer sehr engen Verbindung zwischen den Wiesbadenern und der amerikanischen Community, auch wenn es natürlich immer frisch wechselte. Ich bin auf die amerikanische Grundschule gegangen. Es gab zwei Grundschulen in Wiesbaden, eine High School, eine Middle School, eine Infrastruktur, die, wie gesagt, die Amerikaner sich auf die schönsten Plätze Wiesbadens gebaut haben damals. Aber bin dann natürlich qua Familie, mein Vater ist auch deutscher Oberstudiendirektor gewesen zum Schluss, Lehrer. Meine Eltern haben sich in Hamburg kennengelernt, weil meine Mutter damals in der Nachkriegszeit erst einen Austausch gemacht hat mit dem American Field Service nach Zeppelinheim, sich komischerweise in die deutsche Sprache verliebt hat und dann später nach dem Graduiertenkolleg, nach dem zweiten Master, dann auch in einen wirklichen Deutschen in Hamburg und kam dann eben so langsam nach Wiesbaden. Aber diese Zeit hat mich enorm geprägt. Meine Jugend war geprägt natürlich durch die Fragen des NATO-Doppelbeschlusses, also wo an jeder zweiten Brücke stand Ami go home und die Deutschen noch mit sich haderten und im demokratischen richtigen Austausch entscheiden mussten für sich, wie viel Schutzschirm Amerikas denn gewollt wurde. Und diese Dinge, ja, das kann man als kleines Kind selbst mit 6 oder 7 Jahren auch noch lesen, Ami go home.
Ja, was hat das mit Ihnen gemacht? Also Sie waren doch mindestens halb Amerikanerin und fühlten sich wahrscheinlich auch so. Und wahrscheinlich kann man es gar nicht so richtig trennen. Ist genau. Das mehr Deutsch, ist das mehr Amerikaner? Wenn Sie sowas als Kind gelesen haben?
Es hat mich schon sehr früh politisiert. Ich meine, meine Eltern haben als Abendbrottischthemen immer gehabt Literatur und Politik. Und dadurch, dass immer diese zwei Standbeine zu Hause, mein Vater ist natürlich großer Amerika, Kenner und begeisterter Ehemann einer Amerikanerin, auch wenn die beiden nicht ihre jeweiligen Staatsbürgerschaften angenommen haben, sondern die nur an uns weitergegeben haben. Aber es wurde immer sehr heiß politisch diskutiert. Und ich glaube, gerade so dieser Übergang der Regierung Schmidt, und dann bin ich natürlich hauptsächlich aufgewachsen in der Zeit eines Helmut Kohl und in einer Wiedervereinigung, wo aber dann eben auch die Amerikaner wieder für das Land. Ich habe später bei Harvard eine lange Fallstudie über James Baker geschrieben und über die Sequenzierung der amerikanischen Diplomatie, der Unterstützung natürlich, der Fassung des 2+4-Prozesses wirklich auch dem Umgang in der Verhandlung auch mit Gorbatschow. Das war natürlich immer eine interessante, es war immer eine lebendige Dynamik. Und wir sehen eben jetzt auch wieder, dass so bestimmte Dinge im deutsch-amerikanischen Verhältnis dafür, dass Amerika Unglaubliches geleistet hat, Deutschland wieder aufzubauen, natürlich durch den Marshallplan, uns Grundzüge unserer Demokratie, unseres Föderalismus quasi mit in die westdeutsche Wiege gelegt hat. Aber dass wir doch immer dieses Verhältnis verhandeln mussten und neu verhandeln mussten. Und das natürlich.
Entschuldigung, wie haben Sie das denn zu Hause verhandelt und wie haben Sie dann diskutiert? Sie haben gesagt, Sie sind früh politisiert worden. Das macht man ja am besten, wenn man unterschiedlicher Meinung ist.
Ja, meine Eltern haben sehr kontrovers natürlich auch noch aus ihrer eigenen Erfahrung, sie waren große Gegner des Vietnamkrieges, obwohl sie eigentlich quasi generationell schon ein bisschen spät dran waren für die wirkliche Protestwelle, die über Deutschland, aber eben auch über die USA hinweg rollte. Und die Idee, dass man in einer lebendigen Demokratie sich aktiv auseinandersetzt mit außenpolitischen Entscheidungen, dass man dafür auch auf die Straße geht, dass man das, was man für wichtig hält, gegebenenfalls eben auch mit dem Einsatz der eigenen Person verbindet. Mein Vater hat eben lange Politik und Geschichte gelehrt, dass das so zur Aufgabe gehört, eines mündigen Bürgers, sich dafür einzusetzen. Das waren so Grundzüge, glaube ich, meines Elternhauses, die dann natürlich auch in der Zeit, ich habe mein Essay für meine College-Bewerbung geschrieben über Hoyerswerda und über die rechtsradikalen Anschläge, die ich dann in den 90er Jahren quasi erlebt habe. Mein Vater ist, wie gesagt, Historiker. Ich hatte viele Konzentrationslager gesehen, bevor ich noch mein Teenageralter erreicht hatte. Und diese Idee der Verantwortung einer Deutschen meiner Generation, die sich aber dann eben auf diesem schon internationalisierten Parkett bewegte, dass es meine Aufgabe wäre, ein tiefes Verständnis für die Geschichte unseres Landes zu haben, um dann wiederum damit in die Welt zu gehen. Das war ganz klar Teil meines Elternhauses und umgekehrt dann dafür auch auf und gerade zu stehen, wenn schwierige Fragen kommen.
Also Ami go home, haben Sie dann insoweit wörtlich genommen, als Sie dann nachher in den USA auch zur Schule und zur Universität gegangen sind?
Zur Universität. Also ich habe in Wiesbaden mein Abitur gemacht und habe dann in den USA studiert, zum Teil, weil für mich ganz klar war von vornherein, dass ich eigentlich nur noch internationale Beziehungen studieren wollte und machen wollte und es dann in einem Umfeld machen wollte, wo ich quasi ja die besten Ressourcen dafür hatte und war dann sehr glücklich, an die Brown University zu kommen in Providence, Rhode Island, eine der, glaube ich, damals immer noch und jetzt immer noch besten Fakultäten für internationale Beziehungen, also die Kombination von Geschichte, Handelspolitik, Sprache, internationaler Politik, Kulturwissenschaften, in dieser Kombination eingebettet natürlich in einem amerikanischen Campusleben, einem hochpolitisierten Campusleben. Das war, glaube ich, der bestmögliche Start. Hatte dann die Möglichkeit, ein Jahr nach Frankreich zu gehen und direkt auch im Europaparlament zu arbeiten, was mich natürlich dann quasi schon prädestiniert hat für den Karriereweg, der dann langsam, aber beharrlich danach kam.
Ja, und was haben denn Ihre Eltern gesagt? Haben die nicht gesagt, das ist eine brotlose Kunst, was du da machst?
Also sie hatten weniger Sorge, dass meine Schwester hat ist eine promovierte Neurowissenschaftlerin und da hatten sie, glaube ich, haben sich keine Sorgen gemacht, weil sie gesagt haben, naja, an Gehirn muss man immer forschen. Nein, aber das ist für meine Eltern, die Themen sind ihre großen Passionsthemen immer gewesen und ich glaube, es war einfach eine wahnsinnig interessante Zeit. Ich habe meine erste Hausarbeit damals geschrieben über die Entscheidung, Deutschlands Out-of-Area-Einsätze zu machen und dafür die Verfassung zu ändern und welche Auswirkungen das auf die Verteidigungskultur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben würde. Und insofern hilft oder hat mir jedenfalls auch geholfen, die Distanz nochmal zu meinem Heimatland zu haben, das quasi in einer anderen Sprache, aber mit Deutschland immer in der Diskussion zu bleiben. Also ich glaube, meine Eltern haben mich da in dem Sinne sehr unterstützt und außerdem war ich ein sehr, wie gesagt, ich bin Stier, ein sehr hartnäckiger Mensch und insofern hätte mich da auch nichts weiter von abbringen können.
Aber wenn Sie sagen Heimat, dann ist Wiesbaden aber mehr Heimat als USA, oder?
Ja, in jedem Fall. Also natürlich ist Providence für mich oder überhaupt Neuengland ist für mich die erste Andockstelle gewesen. Aber da war ich eben schon 19 und man wird natürlich ganz klar geprägt durch sein Umfeld, sein kulturelles Umfeld. Und also insofern ist für mich auch jetzt noch Wiesbaden in dem Sinne mein Zuhause.
Aber Sie sind ja nun im deutsch-amerikanischen Haushalt aufgewachsen. Das heißt, beides kam immer auch tagtäglich vor.
Ja, wir hatten einen amerikanischen Kühlschrank. Der war
so überdimensioniert. 3 Meter hoch.
Ja, der war so. Meine Mutter meinte ja immer, deutsche Kühlschränke seien dafür da, Frauen zu unterdrücken, weil dann, um eine Familie mit 4 Köpfen zu ernähren, man täglich einkaufen gehen müsse. Und insofern war es dann schön, dass die US Army zum Beispiel solche Dinge stellte, sodass man auch die ewig große Milchpackung, die man im US Commissary kaufen konnte, auch da gut unterbringen konnte, ohne dass man jeden Tag in die Supermarkt rennen musste. Okay. Also all diese Dinge waren so die kleinen Zeichen des Alltags im deutsch-amerikanischen Haushalt.
Also einige kannten Sie schon, als Sie rübergekommen sind. Was hat Sie dann genervt oder was hat Sie besonders beeindruckt?
An den USA?
Ja.
Das ist das, was mich immer noch an den USA beeindruckt. Die Amerikaner generell als Gesellschaft sind sehr nach vorne gerichtet, sind generell Optimisten, also bis ins Mark, selbst wenn es schwierig wird. Und sie sind, das kann man auch immer negativ auslegen, kann man sagen, die Amerikaner sind ahistorisch, aber es geht eine unglaubliche Dynamik weiterhin immer von dieser Gesellschaft aus. Sie sind extrem problemorientiert und sind kreativ in ihrer Art und Weise, Probleme zu lösen. Das sieht man jetzt auch an der Biden-Administration, die jetzt eben versucht, in allen möglichen Arten und Weisen neue Prozesse mit Alliierten und Partnern hinzubekommen. Wenn wir jetzt hier sprechen, hat sich der US-Präsident gerade gestern in San Diego mit seinem australischen und seinem britischen Counterpart getroffen, um aus AUKUS mehr zu machen, als es ursprünglich war. Also wir sehen immer einen nach vorne gerichteten politischen Ansatz, den ich sehr stark einfach noch kulturell verknüpfe. Und auch selbst meine Mutter hat immer gesagt, wenn sie zu mir kam nach Harvard, wo ich dann eben lange gearbeitet und gelehrt habe, sofort, wenn man aus dem Flieger steigt, spürt man diese Dynamik.
So, das heißt, Sie als Deutsche kommen dahin, offenbar völlig anders sozialisiert und träge oder wie auch immer. Sie machen jetzt nicht einen besonders trägen Eindruck, aber zumindest ist das ja...
Genau und akribisch war ich, ja.
Mhm. Das tatsächlich,
ja? Ja, ja, doch, doch. Ich habe auch irgendwie sprachlich, obwohl ich natürlich einfach breites amerikanisches Englisch sprach, aber ich sprach das Amerikanisch meiner Mutter. Will sagen, es war nicht mehr so ganz tagesaktuell im Duktus, aber ich habe zum Beispiel immer auch meine ganzen Lektüren, ich habe meine Skripte dann immer auf Deutsch vorbereitet, weil ich irgendwie dachte, ich kann zumindest zu dem Zeitpunkt einfach besser auf Deutsch kritisch denken. Ich musste also alles musste erstmal quasi in meinem Kopf durch die deutsche Tretmühle und dann kam am Schluss irgendwie ein englischer Essay bei raus. Aber ja, so bestimmte Dinge kann ich mir heute immer noch schwerlich abgewöhnen. Also ich bin eher der Mensch, der zwar sehr schönes amerikanisches Englisch schreiben kann, aber dann sind die Sätze zum Teil einfach zu lang, weil ich aus dem deutschen Sprachduktus irgendwie schlecht rauskomme. Also wie gesagt, das ist ein Geben und Nehmen mit dem Transatlantischen.
So, genau. Und das ist ja auch der andere Punkt. Sie haben gesagt, was Sie beeindruckt, was Sie toll finden, was Sie wirklich gut finden. Was hat Sie denn dann genervt?
Naja, also ich glaube, wie gesagt, wenn man in einem Historikerhaushalt aufwächst, dann ist eben die Tatsache, dass Amerika umgekehrt eben das Land der Kurzfristigkeiten ist, zum Teil auch in den persönlichen Begegnungen, also ne, dass man immer denkt, naja, man sieht sich ja mal wieder oder dass irgendwie bestimmte persönliche Beziehungen dann oder was die Deutschen immer monieren, so dieses How are you und dann interessiert es keinen wirklich, wie es einem wirklich geht, was sich übrigens in der Pandemie sehr, sehr stark gewandelt hat. Aber ja, also einerseits dieses immer nach vorne gerichtete, da ist der Umkehrschluss, dieses wenig Präsente jedenfalls in der Gesamtkultur eines Verständnisses für die eigene Geschichte, die eigene Verantwortung. Also genau die Dinge, die umgekehrt in meiner Kinderstube eine ganz große Rolle gespielt haben, nämlich ein sehr, sehr grundsätzliches Verständnis für die Geschichte gerade der modernen Bundesrepublik, aber in meinem Geschichtsabitur habe ich hauptsächlich den Bauernkrieg von 1525 behandelt. Aber dennoch, also das ist eben, ne, so kommen dann im besten Fall beide Kulturen zusammen, also der historische Blick eher von der deutschen Seite und das aufstrebend dynamische eher von der anderen Seite.
Und dann jetzt, wenn Sie wieder die Atlantikseiten wechseln, jetzt sind Sie wieder zurück in Deutschland. Was nervt Sie jetzt hier? Weil das kann ja durchaus sein, dass Sie sagen, Mensch, das ist da drüben alles so toll, die sind nach vorne gerichtet und dynamisch und hier ist das doch, sind die Prozesse vergleichsweise langsam.
Ja, genau. Also das ist der wunde Punkt. Wir haben kollektiv als Kultur uns zum Teil eben in der Nachkriegszeit eine bürokratische Struktur zugelegt, die im besten Fall möglichst viel Bruchstellen hat. Früher haben wir die Witze gemacht, so dafür bin ich nicht zuständig, das endet dann immer jeden Diskurs mit einer deutschen Bürokratie. Aber dass sich das eben bei den ganz großen Problemen, bei den ganz großen Fragen, die wir uns jetzt so stellen müssen, wenn es um unsere wirtschaftliche Transformation geht, wenn es besonders um unsere Digitalisierung geht, kein Land in Europa hat es geschafft, gerade bei der Digitalisierung, sich ein Gerüst und die Stiftung Neue Verantwortung malt quasi jedes Jahr einmal den Baum auf der verschiedenen Agenturen und der verschiedenen Ressorts und der verschiedenen Bereiche innerhalb der Bundesregierung, die für Digitalfragen zuständig sind. Und Sie haben quasi letztes Jahr gesagt, naja, also das machen wir einmal und quasi nie wieder, weil das ist so komplex und es ist nicht zielführend hin dazu, dass Deutschland sich schnell dem digitalen Wandel nicht nur stellt, sondern es eben auch umsetzt und es eben auch als außenpolitische Herausforderung erfasst. Also will sagen, wir haben eine Prozessliebe in Deutschland oder eine Prozessversessenheit, die uns manchmal dazu führt, das eigentliche Problem aus den Augen zu verlieren. Und das ist, glaube ich, in einer Welt, die extrem schnelllebig geworden ist, die schnelle, kongruente, kohärente, umsetzbare Entscheidungen verlangt von einer Bundesregierung, aber eben auch von ganz verschiedenen Ebenen einer deutschen Bürokratie oder eines Systems, ist dann oft schwierig.
Sie sind ausgebildet, waren an verschiedenen Universitäten, sprechen drei Sprachen ja absolut fließend, Französisch ja offenbar auch.
Ja.
Nach der Ausbildung sind Sie dann irgendwann auch im Rahmen der Ausbildung noch nach London gegangen, zu LSI, und haben parallel dazu bei CNN gearbeitet.
Ja,
wie sind Sie denn da hingekommen?
Genau, ich bin habe in meiner Zeit im Studium in den USA im Radiosender gearbeitet, habe da die Radionachrichten gemacht, auch ein wahnsinnig dynamisches Umfeld, immer nachts um vier und solche Geschichten. Und bin dann, weil natürlich die Frage war, was mache ich? Und man fragt sich ja immer im Hinterkopf, hat man eigentlich schon gewusst, was man machen wollen würde, wenn man groß bin? Und ich habe gerade meine Bögen für meine Bewerbungen bei Brown gefunden und da stand drin Journalistin oder Diplomatin und ich habe, glaube ich, jetzt inzwischen mein Zwischending gefunden. Aber zunächst hat mich der Journalismus gereizt und ich bin dann also direkt nach meinem Abschluss 1999 im Sommer nach Atlanta gezogen, habe bei CNN International angefangen, war da 2,5 Jahre in Atlanta, ein unglaublich dynamisches Umfeld, wo eben auch schnell honoriert wurde, wenn man clever war und sich mit Themen auskannte, sodass ich dann schlussendlich die Hauptsendung produzierte, die sowohl in London wie auch in Atlanta gemacht wurde. Und ich merkte aber schon bald, so eben wie gesagt, fast nach 2 Jahren, so, also ich würde gerne mich thematisch einfach vertiefen wollen. Also so kann sollte es nicht bleiben. Ich wollte nicht ewig in Atlanta bleiben. Das war für mich übrigens ein viel größerer Kulturschock als nach Neuengland zu ziehen, aus unterschiedlicher Art und Weise, hauptsächlich wegen der verschiedenen, noch sehr relevanten Trennungen zwischen Schwarz und Weiß. Und bin dann nach London gegangen und zeitgleich eben mit der Zusage, an der LSE weiter Europapolitik studieren zu können und habe dann nachts die Nachtsendungen für CNN gemacht, bin morgens mit Christian Amanpour und mit Richard Quest und Becky Anderson. Bin morgens um 7.30 Uhr aus dem Sender gelaufen, habe mich 4 Stunden hingelegt und saß dann nachmittags in meiner Vorlesung mit Tony Benn zur britischer Politik. So war das damals,
also,
ja.
Aber alles nur auf höchstem Niveau, also das kann man ja nicht anders sagen.
Ja, aber ich hatte natürlich großes Glück, es ist immer großes Glück des Timings, es ist immer viel Situatives, was dazu gehört und und wenn man gut arbeitet, hart arbeitet, dann wird es auch honoriert. Also ja, es war eine unglaublich dynamische Zeit, eine Zeit, die ich jetzt quasi nur jetzt als Mutter mit kleinen Kindern nachempfinden kann. Ich muss sehr, sehr müde gewesen sein, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Aber das zwangsläufig, so wie Sie es beschrieben haben, kam dann ja irgendwann auch der Beraterjob. Also Sie sind dann mit Roland Berger nach Frankreich und nach China gegangen.
Ja.
Das heißt, Sie sind sowohl neben den transatlantischen Beziehungen dann auch noch Expertin zum Thema China.
Ja, also das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich bin über Umwege, ich bin nach meinem Masters-Abschluss in London erst nach Brüssel gegangen. Weil ich natürlich und das war ja immer das Ziel, wie kann man auf nächster Nähe und höchster Ebene im besten Fall beeinflussen, klingt negativ, aber Formen, Ideen finden, die das europäische Projekt, damals waren wir gerade um den Verfassungskonvent, da ging es um eine Vertiefung der Europäischen Union. Wie kriegen wir also hin zum, ich war glaube ich damals noch begeisterte europäische Föderalistin, wie kommt man da hin? Welche politische Architektur braucht man? Welche Rolle spielen unterschiedliche Stimmen dann auch, zum Beispiel eben auch, und das war dann bei Berger, spielte dann bei Berger eine größere Rolle, später Unternehmen. Also Berger hat mich weggeholt, dann von meiner Stelle beim European Policy Center. Und dann habe ich 2 sehr, sehr interessante Initiativen dort gemacht. Erstens zu überlegen, wenn man viel berät, fällt auch viel intellektueller Holzspäne fallen da ab und es war erst der Mitaufbau mit Kollegen von dem Berger-Äquivalent von dem McKinsey Quarterly, also Think Act und Think Act Content, wo wir uns wirklich dezidiert mit großen Themen beschäftigt haben, mit großen Umbauprozessen, Transformationsprozessen, wie gehen Mergers and Acquisitions wirklich in der Praxis, was lernen wir eigentlich aus unserer erweiterten Beratungspraxis, was eben auch anderen Bereichen, also nicht nur Unternehmen, sondern eben zum Teil auch Nichtregierungsorganisationen, aber eben auch Regierungen zugutekommen könnte, diese Kombination herzustellen und sich Themen zu widmen, auch aus einer journalistischen Perspektive, aber auch immer mit der Klammer, wie kriegt man das denn nun umgesetzt? Wie kriegt man gerade Umbauprozesse angestoßen? Und da sind natürlich quasi, ist das Handwerkszeug in der Beratung, der klassischen Unternehmensberatung, das um- und neu zu denken, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und damit konnte ich eben auch nach China gehen und ganz zum Schluss noch mit den französischen Kollegen in Paris zusammenarbeiten. Und dann stand aber schon fest, dass ich Roland Berger verlassen würde, um an die Kennedy School zu gehen. Also es war sehr schön, dass sie mir nochmal wirklich zum Schluss diese schöne Zeit in Frankreich beschert haben, bevor ich dann wieder quasi in den Flieger gestiegen bin und nach Cambridge
zurück ging. In die USA. Ja, aber das heißt, es ist ja alles Richtung Außenpolitik gegen, also internationale Beziehungen, also nicht nur Europa, USA, sondern ganz offenbar dann eben auch Richtung China. Wenn Sie jetzt überlegen wollten, wo hat Ihre Art der Beratung für Sie spürbar richtig was bewegt, dass Sie sagen, da haben wir damals drüber gesprochen und die haben das auch umgesetzt, ob das jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft ist, aber also ohne Namensnennung natürlich, aber dass Sie mal ein Projekt so beschreiben, wie sowas abläuft, weil ich kann mir vorstellen, die meisten Hörer haben da eigentlich gar keine richtige Vorstellung, wie so ein Beratungsprozess abläuft.
Ja, es geht natürlich immer erstmal damit los und ich glaube, das ist in der Politikberatung ganz genauso zu erfassen, was sind denn nun wirklich die Herausforderungen des jeweiligen Menschen, einer Partei, eines Unternehmens, einer Nichtregierungsorganisation. Und da ist dann immer die Frage, hat man den Kontext richtig verstanden? Also das ist das Erste. Jedes Unternehmen, jede Partei, jede Konstellation, die dann quasi sich mit dem Regieren beschäftigt, hat natürlich quasi die schon eingebauten Scheuklappen auf. Die haben wir alle, wenn wir durchs Leben gehen. Und eine Aufgabe der guten Beratung ist es zu zeigen, was spielt sich eigentlich auf der anderen Seite ab? Oder hat man das Problem eigentlich in der ganzen Kohärenz erfasst oder nicht und gesehen? Und ich glaube, das ist immer so der Ausgangspunkt. Wenn man die Herausforderung entgegengespielt bekommt, ist das denn nun wirklich die Herausforderung im zeitlichen Kontext, im Organigramm, eben je nachdem, wie sich so eine Situation stellt.
Aber da geht es doch schon los, weil natürlich bei den unterschiedlichen politischen Strömungen, die Sie ja natürlich da alle an einem Tisch haben, kann man sich doch oft wahrscheinlich darauf schon gar nicht einigen und dann nachher aufzuzeigen, sagen, habe ich euch da gleich gesagt, ist dann auch nur frustrierend. Ne?
Ja, das ist in der Tat wahr, aber es ist eben genau, also zum Teil gehört es eben auch ganz klar dazu zu sagen, okay, die Barrieren zu verstehen, jede Veränderung in einem Unternehmen, in einer Familie, in einem gesellschaftlichen Kontext, erwirkt irgendein Verlust. Ja, also das ist nicht immer nur, man argumentiert die Ultima Ratio durch und am Schluss müssen alle erkennen, aha, man war ja doch schlauer, sondern da verschieben sich ja Dinge in einer Organisation, egal wie groß. Und wie man zum Beispiel mit Barrieren, also manchmal werden die Barrieren gestellt, weil dann ganz klar ist, jetzt geht's mir um Macht, werde ich nichtig gemacht oder so, oder meine Rolle wird verkleinert oder da sind ja ganz grundsätzliche Dinge, man arbeitet im klassischen Public Policy Bereich ja immer auch in Anführungszeichen nur mit Menschen. Und zu verstehen, wo diese Barrieren herkommen, die sind teilweise institutionell oder bürokratisch. Wir haben, ich greife ein bisschen vor, wir haben bei Harvard und ich habe über Jahre Außenministerien bei ihrem Umbau beraten, digitaler Art, so beraten, dass sie verstehen, wie sie quasi mit digitalen Mitteln besser, im besten Fall vorausschauender Außenpolitik machen. Und man würde eigentlich meinen, dass sei relativ logisch. Aber da stellen sich dann viele, viele Fragen. Viele Kollegen, die in Konsulaten arbeiten und dafür quasi die Diplomatic Intelligence zuständig sind, das Zuhören in der Bevölkerung, das sehen wir natürlich auch, wenn sie jetzt das Gefühl haben, ich übertreibe jetzt ein bisschen, sie werden jetzt bald durch ChatGPT ersetzt, dann sind solche Veränderungsprozesse werden dann auch nicht mit der Kusshand genommen. Also immer zu schauen, wenn man eine Veränderung irgendwelcher Art und Weise in eine Organisation reintragen muss, wo sind die Verluste, wo sind die Barrieren, welcher Art sind die kulturell, sind die politisch, sind die machtdynamisch begründet Und wie geht man dann quasi da in die Verhandlung? Und das ist eben das Abarbeiten am Menschen, an der Organisation, an dem Verständnis, wie versteht sich eine Organisation selber im Sinne eines Mission Statements, wie wollen sie die Welt verändern? Und genau, und an diesen Prozessen arbeitet man sich dann gemeinsam ab.
So, und also letztendlich heißt das ja Diplomatie. Also Sie hatten ja vorhin ja schon gesagt, die haben eine Mischung für sich selber gefunden zwischen Diplomatie und Journalismus. Mhm. Jetzt machen wir es doch mal konkret. Die USA haben natürlich immer sehr, sehr stark in der Diplomatie gewirkt. Auch, also das ist ja ein internationaler Vorwurf, den kann man ja erstmal so stehen lassen, auch im militärischen Bereich relativ viel gemacht. Bei den Chinesen ist es jetzt im Gegensatz dazu bisher so, dass sie sich sehr zurückgehalten haben mit den militärischen Aktionen. Hingegen gibt es Stimmen, die sagen, die Chinesen sind inzwischen die viel besseren Diplomaten, die haben bessere Leute ausgebildet, die rekrutieren die besten Leute für die Diplomatie, wohingegen bei den Amerikanern das inzwischen nicht mehr ganz so oben ansteht.
Ja, also da würde ich jetzt quasi alle diese Punkte quasi nach und nach negieren, wie in einem Ping-Pong-Spiel. Also grundsätzlich ist erstmal zu sagen, dass ein chinesisches Außenministerium seit der Festlegung der verschiedenen nationalen Strategien, zur Verfestigung der Rolle Chinas in der KI bis 2025, sei es in dieser ganzen Idee, die duale Zirkulation entsprechend voranzutreiben, sei es in der Ausarbeitung der Belt and Road Initiative, also des riesengroßen und global angelegten Infrastrukturprojekts der Chinesen. All das benötigt natürlich ein fähiges diplomatisches Personal, die dann natürlich die entsprechenden Wegstellungen vorbereiten. China ist, weil, und das ist ja immer ein Trugschluss, den wir im Westen auf den Leim gegangen sind, möchte ich mal sagen, dass wir gesagt haben, gerade dass der technologische Fortschritt eben nur passiert durch offene Systeme, durch wahnsinnigen Austausch, durch innovationsgestützte Systeme, vielleicht eben auch durch hier und da durch Staatsintervention oder durch Subventionen, aber dass trotzdem die Offenheit dafür sorgt, dass man technologisch nach vorne kommt. China hat bewiesen, dass das überhaupt nicht der Fall sein muss. Man kann das System auch zumachen und trotzdem profitieren von der Offenheit anderer. Also das machen sie im KI-Bereich, das machen sie natürlich auch, indem sie auch lange Google und andere bei sich haben wirken lassen, aber diese Technologie dann nutzbar gemacht haben für diplomatische Zwecke. Da geht es um Mithören, da geht es um, also das sind eher klassische Handwerkszeuge der Diplomatie, aber inzwischen die ganze, was wir jetzt Surveillance-Überwachungsarchitektur nennen. Also das, was der Iran quasi jetzt aufkauft von China, um die Revolution im Iran zu unterdrücken. Das ist alles zum Beispiel auch auf dieser Verquickung und Vermischung zwischen Außenpolitik, Technologie und quasi weltumspannender Vision der Chinesen gewachsen. Das hat eben verschiedene strategische Arme. Umgekehrt ist aber ein amerikanisches Außenministerium, gerade was diese Wandlungen angeht, natürlich auch aufgewacht. Das Erste, was natürlich ein amerikanisches Außenministerium aufgerüttelt hat, wie, glaube ich, nichts anderes, waren die Edward Snowden-Revelationen, um zu sehen, quasi wie das, was im Grunde genommen im Hochsicherheitsbereich des Herzens des USA-Sicherheitsapparates nach außen dringen konnte und wie eine USA sich Gedanken macht, zum Teil eben über auch die engsten alliierten Verbündeten. Wir denken auch an den NSA-Skandal und unsere Bundeskanzlerin, die dann gleich natürlich sagte, spionieren unter Freunden, das geht gar nicht. Also musste da auch einiges und vieles dazulernen und sich auf ganz andere Art und Weise verschiedener Transparenzinitiativen verschreiben. Und was gerade unter dieser Administration ein unglaublicher Push war zu sagen, wie können wir eigentlich datengestützte, also evidenzgestützte Außenpolitik machen? Also wissen, dass wir vermeiden im besten Fall die Fehler der Vergangenheit. Das hat natürlich einen wahnsinnigen Auftrieb bekommen durch diese fehlgeleitete Afghanistan-Entscheidung. Aber die Tatsache, wie jetzt im amerikanischen System mit einer Akribie diese Entscheidung aufgearbeitet wird und auch über längere Hand geguckt hat, wieso haben wir uns da eigentlich 20 Jahre lang verirrt auf diese Art und Weise, was haben wir da alles falsch gemacht, zeugt zumindest davon, dass eine amerikanische Außenpolitik sich, jetzt hatten wir vorhin das Ahistorische, aber dennoch trotzdem an sich und seinen Fehlern abarbeiten möchte und das eben jetzt inzwischen mit Dingen macht, die ihnen eine neuartige Diplomatie zur Verfügung stellt.
Wie kommt denn da jetzt der neue Begriff der feministischen Außenpolitik mit rein? Was macht das für einen Unterschied?
Erstmal ist es kein neuer Begriff. Also Christina Lunz würde darauf hinweisen, dass die ersten Ideen der feministischen Außenpolitik auf den Anfang des 20. Jahrhunderts schon zurückgehen, aber so richtig Auftrieb gewonnen haben in den 70er Jahren. Ich bin zu einer sehr, sehr aufgeklärten amerikanischen Universität gegangen mit Brown und auch da haben wir die Grundzüge der feministischen Außenpolitik gelernt als Teil eines Studiums in der internationalen Beziehungen. Ich glaube, grundsätzlich darum ist nochmal zu unterstreichen, es geht hier und das Außenministerium hat es ja auch irgendwie in den drei R's gefasst, die Rechte, die Ressourcen und quasi der Zugang, sie haben es auf Englisch gemacht. Aber es ist die Idee, dass lange Jahre, Dekaden über Außenpolitik von Männern für Männer gemacht wurden, und nicht mit hin zum Blick, was eigentlich langfristige und was Risiken minimiert, was grundsätzliche Sicherheit, Sicherheit von Bevölkerung, Sicherheit von allen möglichen anderen Dimensionen darstellt, quasi aber eben grundsätzlich eine Risikominimierung darstellen könnte, also weg von den Kurzfristigkeiten. Und das ist eben eine Investition in Frauen, in Kinder, in Gesellschaften, in Umbauprozesse in Gesellschaften und wie gesagt, wenn man das verkürzt auf Bomben und Geld in Anführungszeichen oder Bombs and Butter, dann bekommt man keine nachhaltig funktionierenden Gesellschaften hin. Und auch wenn es nicht explizit ein Teil der amerikanischen Außenpolitik ist, wie wir es jetzt hier gemacht haben, haben wir ja zumindest in den USA viele weibliche Außenminister gehabt, die immer von sich auch gesagt haben, wenn Frauen und Kinder nicht sicher sind in einer Gesellschaft, dann ist eine Gesellschaft nicht gesichert. Und die Tatsache, dass wir jetzt einen Fokus auf erweiterte menschliche Sicherheit legen, durch die Linse des feministischen, durch die feministische Außenpolitik, dass wir unsere Ausgaben in der Außenpolitik überdenken, dass wir paritätische Besetzungen in verschiedenen Gremien neu überdenken, dass wir, was internationale Rechtslage angeht, die Perspektive von Frauen von vornherein inkludieren. Das sind ganz, ganz wichtige Zeichen, weil wir jetzt wissen, und da sind wir wieder bei der evidenzgestützten Außenpolitik, weil wir wissen, dass das längerfristig eben den entsprechenden Wandel erzeugt.
So, die Zeit hat vor relativ kurzer Zeit geschrieben, dass inzwischen auch sehr viele Sicherheitsexpertinnen auf den Panels sitzen und diskutieren. Ist das für Sie eine Überraschung? Was steckt dahinter? Ist das Frauenquote? Ist das wie würden Sie das erklären?
Also aus dem amerikanischen Kontext hat man dann immer das Gefühl, wenn wir daraus eine Geschichte machen in Deutschland, ist es einfach, weil wir mit bestimmten Prozessen einfach wahnsinnig hinterher sind. Wenn ich mir anschaue, die Kolleginnen im State Department, mit denen ich am engsten zusammenarbeite, die wirklich und gerade in einer Ukraine-Krise ganz große Fragen der Strategie und der Sicherheitspolitik entscheiden, dann ist es die Assistant Secretary for Europe and Eurasia. Das ist Karen Donfried, dann ist das quasi die Nummer 3, wenn man so will, nach Wendy Sherman und Tony Blinken im Außenministerium. Das ist eine Toria Nuland, aber Wendy Sherman, auch die lange Kollegin von mir, war an der Kennedy School, also die Nummer 2 im amerikanischen Außenministerium ist. Und dann geht es so weiter. Also alle Menschen, in Anführungszeichen, denen ich auf der amerikanischen Seite begegne, mit denen ich viel zusammenarbeite, das sind Frauen. Das sind und auch gerade, wenn man sich den Pentagon anschaut, das ist ein viel, viel weiblicher gewordener Pentagon. Und mir war wichtig an der Kennedy School, dass ich jahrelang ein Advisory Board geleitet habe für Frauen in Diplomatie, in Verteidigung und in entwicklungspolitischen Fragen. Im Englischen sind es 3Ds, glücklicherweise. Also das heißt, dass wir jetzt darauf gekommen sind, dass Frauen sehr wohl sehr strategisch über außen- und sicherheitspolitische Probleme und Fragestellungen nachdenken können und dass sie jetzt endlich die Bühne gebaut haben, die sie schon längst verdienen. Das freut mich. Das sind meine Kollegen Claudia Major, Jana Pulirin und andere, die sich besonders auch mit den militärischen Fragen intensiv beschäftigen. Das soll nicht anders sein.
Das heißt, das ist mehr ein Zeichen für unsere Rückständigkeit.
Ja, das finde ich schon, ja.
Nervt Sie das eigentlich, dass immer dann auch dieses Thema der Frauen, was egal, ob das jetzt Kompetenz ist, das und dann natürlich auch immer wieder das Thema, wie machen Sie das denn eigentlich, dass Sie Familie und Beruf unter einen Hut kriegt? kriegen, das wird ja ein Mann nie gefragt.
Richtig.
Nervt Sie das?
Ja, es nervt vor allen Dingen, weil wir systemische Veränderungen brauchen. Wenn wir weiterhin gute Frauen auf den richtigen Bühnen, in den richtigen Gesprächen, in den richtigen Sälen haben wollen, weil sie die richtigen Perspektiven haben und weil das für unser Verständnis von ganzheitlicher Sicherheit, aber überhaupt von Sicherheit punktum richtig und wichtig ist, dann muss man am System etwas drehen. Und wir hatten gerade verschiedene interne Diskussionen, da ging es um paritätische Besetzungen von Podien. Und wenn dann Menschen sagen, naja, wir laden ständig Frauen ein und die sagen ständig ab, da habe ich gesagt, naja, habt ihr mal gefragt, warum die ständig absagen? Macht ihr eure Veranstaltungen um 22 Uhr? Oder ich übertreibe jetzt maßlos, aber dafür gibt es Gründe. Wenn man Frauen haben will, bekommt man Frauen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und man bekommt vor allen Dingen unglaublich fähige junge Frauen. Und man darf es nicht so einfach machen. Frauen unterschätzen oft ihre Kapazitäten enorm. Man muss sie einfach mal fragen. Man muss sie auf die entsprechenden Bühnen bringen. Und dann wird man schon sehen, dass man richtig getan hat, darauf zu setzen, auf unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche, auch in der intergenerationellen Art. Ich glaube, ganz generell müssen wir bestimmte Prozesse einfach neu denken, weil uns einfach Perspektiven fehlen. Und die haben uns zu lange gefehlt. Und natürlich nervt mich die Frage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Man muss das System Familie unterstützen. Wenn wir hier sitzen, ist mein Mann bei meinen Kindern und das ist überhaupt keine Frage. Und so geht das Leben weiter.
Ja, aber ein anderer Aspekt ist, also das scheint ja relativ deutlich zu sein, das kann ich als Mann schlecht beurteilen, aber die Hasskommentare im Internet gegen Frauen.
Die sind furchtbar.
Die sind ja deutlich schlimmer als jetzt gegen Männer offenbar.
Ja,
ne?
Die sind furchtbar. Die gehen eigentlich immer unter die Gürtellinie. Sie haben immer oder ganz oft was mit der Physis zu tun. Sie werden gleich unglaublich aggressiv. Bis hin zur, also ich meine, diffamierend sowieso, Expertise absprechend, klar, weil Menschen damit nicht arbeiten können. Aber es ist, und es ist inzwischen auch wissenschaftlich erwiesen, da haben Kollegen vom ISD und andere nochmal nachgewiesen, wie viel Hass da an Frauen klebt. Das Schöne ist, dass die erwähnten Kolleginnen Claudia Mayer und Jana Pulirin zusammen mit Jörg Lau, Carlo Massala und anderen Kollegen in unserer verteidigungspolitischen Community hier, das glücklicherweise einmal den Spieß umgedreht haben und in Hamburg eine Großveranstaltung gemacht haben, wo sie diese schrecklichen Nachrichten, die wir alle bekommen, umgedreht haben und quasi zu Slam Poetry haben machen lassen und dafür Spendengelder für die Ukraine gesammelt haben und das Haus war gerappelt voll. Ich glaube, dafür mehr Verständnis zu erzeugen, einfach nochmal deutlich zu machen, was Frauen immer aushalten müssen, aber jetzt gerade durch diese digitale Dimension kommt einfach noch mehr Hass dazu. Das steht keiner Gesellschaft gut zu Gesicht und dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass wenn Frauen sich auf eine öffentliche Bühne wagen, sie dann quasi beschmiert und beworfen werden, dass wir das gesamtgesellschaftlich angehen müssen, das ist für mich eine ganz, ganz große Priorität.
Und wie passt da Elon Musk rein, der dann Twitter übernommen hat und der bestimmten Strömungen ja zumindest Vorschub geleistet haben? Scheint.
Ja, Twitter ist inzwischen eine ganz, ganz komplizierte Sache geworden, angefangen von den Käuflichkeiten bei den blauen Häkchen und dann das Zulassen von extremen Meinungen im Sinne des ersten, also der Verfassungszusätze der Meinungsfreiheit in den USA, ist es unglaublich problematisch, denn sowohl hier in Deutschland und in den USA sagt der Verfassungsschutz ganz klar, interne politische Gewalt ist oder politisierte Gewalt bis hin zur Radikalisierung im eigenen Land, das sind eigentlich die größten Gefahren für unsere Demokratien und die Tatsache, dass es dann über Plattformen, die entsprechend versuchen, sich regulatorischen Maßnahmen zu entziehen, so wie Elon Musk es mit Twitter ja versucht in Brüssel und, das ist unglaublich schwierig und das hat mitunter gesellschaftszersetzende Auswirkungen.
Also sehen Sie denn auch tatsächlich die Demokratie in Gefahr? Und wenn ja, wo?
Ich sehe die Demokratie immer dann in Gefahr, wenn man, wie man im Englischen sagen würde, you take your eye off the prize. Und das ist in den Trump-Jahren ganz klar passiert. Ich glaube, für mich waren diese Zeiten unglaublich schwierig, weil ich immer gedacht habe, ich bin in einer Generation aufgewachsen hier in Deutschland, wie gesagt, die sofort diese demokratieuntersetzenden Strömungen erkennt und dann weiß, in Anführungszeichen, was zu tun ist. Ich wusste in meinem Bereich, was zu tun ist. Ich habe viel geschrieben, ich habe viel mich an der öffentlichen Diskussion beteiligt, ich habe sehr, sehr viel versucht zu erklären, wie Amerika so schnell zu einer sich selber zersetzenden demokratischen oder zu seiner selbst zersetzenden System geworden ist. Also ich habe das mal verglichen mit einem Skelett, dem das Knochenmark ausblutet. Denn wenn wir ein System haben, was verfassungstechnisch so gefasst ist, dass natürlich ein oberster Gerichtshof sehr viel Freiheit hat in der Auslegung der Verfassung, originär oder kontemporär, das ist ja gerade der Streit zwischen den konservativen Richtern und den eher progressiv ausgerichteten Richtern. Aber dass also das Knochenmark, nämlich die Normen im politischen Bereich oder wie man sich zueinander verhält, wie Parteien sich zueinander verhalten, aber dann eben zum Beispiel auch wie Parteispenden funktionieren in den USA und so weiter und so fort. Wenn das alles ausgesetzt wird und bei Donald Trump, der sich um keine Norm geschert hat, ob es jetzt seine Familie im Weißen Haus war oder grundsätzliche Fragen der Verbündetenpolitik, also der quasi überall versucht hat, diese Dinge auszubluten aus einem, also was ich als Knochenmark bezeichne, das Knochenmark rauszuziehen aus diesem Skelett. Das hat das Skelett der amerikanischen Demokratie von innen weich, morsch und ja und brüchig gemacht. Und auch das sehen wir noch und das werden wir auch über die nächsten Jahre sehen. Und
aber doch nicht nur in den USA, sondern genau, auch in anderen Ländern.
Natürlich, und das ist eben genau der Punkt, weil die USA weiterhin ein wahnsinniger Fokus bleiben, als in dem Sinne älteste, nicht größte, das ist Indien, aber älteste funktionierende Demokratie auf der Welt, auf der Art und Weise, ist natürlich immer ein Blick dahin extrem wichtig. Aber ob wir jetzt bei den Reichsbürgern sind oder bei den Querdenkern, die zum 25. Februar mit Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht auf den Straßen Berlins stehen oder die Sonntagsfragen, bei denen die AfD wieder an Zulauf gewinnt in verschiedenen Bundesländern oder wenn wir uns natürlich anschauen, dass wir immer noch keine, auch wenn wir mehr gemacht haben, schlüssigen wirklich Regeln haben innerhalb der Europäischen Union mit dem Demokratieabbau Polen, Ungarn. Wir haben jetzt bestimmte Hebel, ob sie reichen, ist eben die Frage, damit umzugehen, wirklich unsere Demokratien als nicht nur als Kleinod, sondern eben als lebendiges Konstrukt zu sehen. Das ist, um mal Ernest Renan, weil wir es eben hatten mit meinem Französisch, zu zitieren, der über das Französischsein sagte, Franzose zu sein, ist ein tägliches Plebiszit. Und ich würde es umdenken, zu sagen, für die Demokratie einzustehen, Demokrat im klassischen Sinne zu sein, das bedarf der täglichen Arbeit und das bedarf des täglichen politischen Austausches und Verständnisses. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht in Schulen tun, Zeitzeugen sterben uns aus zum Beispiel, wenn wir nicht weiter da rein investieren, dann sehen wir jetzt schon, das Internet tut uns da keinen Gefallen, wie auch wir stetig irgendwo an unserem demokratischen System Raubbau betreiben könnten, bis hin zu den Dingen, die wir in den USA über die 4 Jahre der Trump-Administration gesehen haben, nämlich den Angriff auf das Herz der amerikanischen Demokratie am 6. Januar.
Und wenn Sie jetzt zusammenfassen sollten, was beunruhigt Sie persönlich außerordentlich auf internationaler Ebene?
Das ist schon ein direkter Anknüpfungspunkt, denn das grundsätzliche Verständnis dafür, was demokratische Kulturen ausmacht, was individuelle Freiheiten bedeuten, was Pressefreiheit bedeutet, was Demonstrationsfreiheit bedeutet, was personelle Unversehrtheit. Ich gucke mir die Frauen im Iran an, ich gucke mir die jungen Mädchen an, die jetzt in ihren Schulen vergiftet werden. Also das bringt mich auf die Palme, Sie hören, das macht mich emotional. Dass wir, und also ich finde es semantisch natürlich eine Kurzstrecke, dass der amerikanische Präsident sagt, es geht hier um die Auseinandersetzungen zwischen Demokratien und Autokratien, weil da gibt es natürlich irgendwo immer Schattierungen. Aber dass wir uns natürlich lange, lange auch als Teil der Globalisierung vorgestellt haben oder auch im deutschen Duktus Wandel durch Handel, dass das, was wir als grundsätzliche Freiheiten genießen, dass das qua Ultima Ratio das ist, was alle Menschen wollen und dass ich, Samuel Huntington hat in den 80er und 90er Jahren die Bücher verfasst, die dritte Welle der Demokratie würde kommen und die ganze Welt würde sich auf die demokratische Seite stellen. Und wir haben gesehen, die Revolution im Iran 2009 ist eben keine Revolution geworden, die in dem Sinne zum demokratischen Umbruch sich wandelte. Und das haben wir in so vielen Ländern gesehen. Und dass Autokratien gerade sich sammeln und dass das, was Russland macht, eben mit China zusammen ganz nah, also für China, an die Bruchstelle der Sanktionen und Zweitsanktionen zu tanzen, also sich versorgt mit allem, also das, was wir gedacht haben, dass die russische Wirtschaft schrumpfen würde, IWF 2,3%, jetzt wird die russische Wirtschaft um 0,3% wachsen im laufenden Jahr, ja, weil Russland es genau geschafft hat, eine Koalition von Autokratien an sich zu binden. Ja, wenn jetzt chinesische Kamikaze-Drohnen auch noch kommen, aber die Iraner sind voll im Geschäft, haben ihr Bankensystem mit dem russischen verknüpft und. Und dahinter stehen immer noch Menschen. Und dahinter stehen diese jungen Iranerinnen, dahinter stehen die Frauen in Afghanistan. Also wenn ich mir die Taliban anschaue, dahinter stehen Abermillionen Menschen in China, in Großstädten, die dann quasi über Überwachungskameras kontrolliert werden, ihre eigenen Freiheit eingeschränkt werden. Und wir haben gesehen, wie es aus den Chinesen herausgebrochen ist um diese Covid-Zeit, die dann ja quasi auch wirklich diese chinesische Regierung zum Einlenken gezwungen hat. Also die Unterdrückung menschlicher Freiheit, egal wo sie ist, und umgekehrt das Herumtrampeln auf unserer Demokratie, wie wir das hier und da tun oder zulassen, das entfacht immer wieder in mir ja so einen emotionalen Ansatz, weil ich denke, wir können da nicht ruhen. Mhm. Und wir müssen immer wieder die Schwachstellen erkennen und darum geht es eben auch, unsere Systeme, unsere politische Debattenkultur, unsere öffentlich-rechtlichen freien Medien, unsere Zeitungskultur in Deutschland, die wir so sehr lieben, zu unterstützen und deren Beitrag immer wieder zu sehen und wie gesagt, jeden Tag selber was dafür zu tun.
Also Sie halten ja auch eine ganze Reihe von Vorträgen ziemlich regelmäßig. Ja. Und wenn Sie da jetzt auch den Zuhörern mal einen positiven Ausblick geben sollten, oder ist das gar nicht die richtige Zeit, dass Sie sagen, es gibt ja nun auch nicht ausschließlich so negative Nachrichten?
Ja, das ist immer in meiner anderen Teil meiner Forschungsarbeit, in der ich mich sehr mit der Dimension der Städte in der internationalen Politik befasse. Nun haben wir gerade unseren G7-Vorsitz abgegeben, aber da haben wir vor geraumer Zeit auch eine U7 eingesetzt, nämlich der großen Städte in den G7-Ländern. Ich habe mich mit Städten beschäftigt, weil ich einige Zeit lang für den Bürgermeister von New York gearbeitet habe und ich habe nie so viel Freude daran gehabt, direkt Menschenleben zu verändern, die direkt spürbar waren, als wenn man in einer großen Stadt Bürokratie arbeitet. Und dennoch sehen wir zum Beispiel, dass gerade weil Städte in diesen ganzen transnationalen Herausforderungen, Pandemie, wir haben alle gedacht, wir ziehen aus Städten weg, wir wollen nichts mehr miteinander zu tun haben, wir wollen so weit weg von den nächsten Menschen. Und dennoch hat irgendwie die Magie der Städte uns im Großen und Ganzen in Städten gehalten. Klimawandel, da stehen die Städte an vorderster Front und kommen mit den originärsten, funktionalsten, umsetzbaren und skalierbarsten Ideen. Dafür haben sich 194 Städte zusammengeschlossen und die C40 Städte gegründet und sind jetzt aus keiner COP-Konferenz seit Paris mehr wegzudenken und vertreten da auf richtiger großer Bühne ihre Interessen. Umgekehrt haben wir gesehen, dass die Visegrad 4 Städte, also die Städte in Ungarn, in der Tschechischen Republik, in Polen zum Beispiel sich zusammengeschlossen haben und als es nämlich darum ging, dass eine nationale Regierung ihnen PPE für Covid wegnehmen wollte, sich neue Finanzierungssysteme gegeben haben, grundsätzlich Dinge ausgetauscht haben, damit sie ihre Bürger in ihren Städten versorgen können. Also wie Städte anfangen zu wirken auf extrem ja, problembezogene, aber internationale Art und Weise miteinander. Das ist der einzige Grund, warum die Amerikaner noch an die Ziele des Klimaabkommens herankommen werden, weil sich damals Städte, Bundesländer, Firmen zusammengeschlossen haben, als Donald Trump gesagt hat, so, wir ziehen hier mal den Stecker aus dem Pariser Klimaabkommen, gesagt haben, nö, wir bleiben dabei, ja, America's Pledge. Das sind auch, und als Donald Trump Kleinkrieg gegen amerikanische Städte verübt hat, und das sehen wir jetzt, geht weiter mit Ron DeSantis, die sogenannten Sanctuary Cities, die also Migranten aufnehmen und beschützen. Dann haben sich die wiederum zusammengeschlossen, haben andere Formen des H-1B-Visa entdeckt. Also die Tatsache, dass wirklich ganz viel von grundsätzlichen Problemlösungskapazitäten auch zu internationalen Problemen im Austausch, gerade von großen Städten stattfindet, die zum Teil größere Volkswirtschaften haben als ganze Länder. Ja, Paris hat eine größere Volkswirtschaft als ganz Südafrika. Diese Zahlen muss man sich immer mal wieder vor Augen führen. Dass Städte, die also nun wirklich die Knotenpunkte sind unseres wirtschaftlichen Erfolges, unseres menschlichen Erfolges, unserer direkten Demokratie, unseres genauen Fortkommens.
Ist das denn ausschließlich im Westen so oder kann man das auch auf Shanghai und Delhi
so
übertragen?
Der größte Wachstum natürlich. Wir werden bis 2050 werden 68, naja gut, kommt so ein bisschen drauf an, aber 68 bis 75% dieses Erdballs werden urbanisiert sein. Die größte Urbanisierung findet im globalen Süden statt. Und umso wichtiger ist es, dass, und da ist eben genau nicht nur um die Nachhaltigkeitsziele herum, wo wir Goal 11 als Sustainable Cities zu verorten haben, aber weil ohne Städte kein einziges dieser Nachhaltigkeitsziele umsetzbar ist, ist es umso wichtiger, dass sich eben gerade solche Städte, Shanghai ist ein anderes, ist nochmal ein separates, oder Singapur von mir aus nochmal ein separates Phänomen, aber dass sich gerade Städte des globalen Südens mit ihren Ideen, die sie haben, die zum Teil sehr, sehr clever sind. Wir schauen uns die kolumbianischen Städte an, die zum Beispiel direkt mit den Niederlanden arbeiten an ihren Wassersystemen und die auch unglaubliche Sachen leisten, was irgendwie Transport und Infrastruktur angeht, was man skalieren könnte in westlichen Ländern, dass wir uns deren Lösungen genau anschauen und dass sie in diesen urbanen Netzwerken, wo es jetzt inzwischen einige und viele gibt, einwirken können auf nationale Politik und dass da ein neues Geben und Nehmen entsteht. Denn worum es ja schlussendlich geht, ist, wir müssen menschliche Probleme einer erhöhten Dimension und einer erhöhten Schnelligkeit lösen, sodass menschenorientierte Lösungen dabei rauskommen. Da können wir alles verknüpfen mit dem, was wir vorher besprochen haben. Und dazu schauen auf neue Akteure, und dazu gehören eben Städte auch, das macht mich immer optimistisch. Und wenn ich mit Resilienzbeauftragten oder mit Bürgermeistern sitze, die über ihren Tellerrand hinausgucken können, die große Wirtschaftsbeziehungen zum Teil miteinander haben und verhandeln können, das beeindruckt mich immer sehr und davon muss es mehr geben.
So, und jetzt machen wir mal einen radikalen Wandel. Wenn Sie haben ja noch kleine Kinder, wenn Sie denen erklären sollen, was Ihre Mama macht. In einem Satz, ich weiß, das fällt Ihnen sehr schwer, aber in einem Satz mal erklären, was, wenn Mama aus dem Haus geht, was macht die dann?
Also mein Sohn kann es insofern einordnen, dass er immer sagt, Mama macht was mit Democracy. Und sie unterstützt. Wir hatten ja gerade in Berlin die Nachwahl und jetzt ist mein Sohn sehr fixiert auf unsere lokale oder eine unserer lokalen Spitzenkandidatinnen und auf Joe Biden. Und er hat irgendwie das Gefühl, irgendwas zwischen diesen zwei Personen mache ich. Und da liegt er gar nicht so falsch, finde ich. Also zwischen Heike Schmidt-Schmelz und Joe Biden sind vielleicht unterschiedliche Machtverhältnisse am Start. Aber er hat schon verstanden, und wenn er mich dann öfter im Fernsehen sieht, dass ich irgendwas dazwischen irgendwo erkläre dazwischen und da irgendwie helfe. Aber weiter als das geht's nicht. Aber er ist ja auch erst 4.
Also, ja, aber das ist ja zumindest ein interessanter Ansatzpunkt. Als allerletzte Frage, ich glaube, wir könnten tatsächlich noch die Probleme dieser Welt und auch die positiven Ausblicke noch 2-3 Stunden diskutieren. Aber Sie laufen hin und wieder auch Marathon.
Ja, habe ich jedenfalls. Also ich habe gerade im Flieger, wo kam ich her? Ach ja, von der UN-Vollversammlung. Stiegen wir alle in den Flieger in Frankfurt und es waren nur Läufer da. Und es juckte mich schon wieder unglaublich in den Fingern und ich saß zufälligerweise genau eben auch neben dem Race Director des Tokio Marathons. Und das ist der letzte, der mir noch fehlt in der Serie der sechs
also,
großen
also das heißt, wie viele haben Sie gelaufen?
Fünf.
Ja. Und wann laufen Sie Tokio?
Ja, das ist eben, da muss ich erstmal ein bisschen, Kinder ein bisschen größer werden und der Körper noch ein bisschen stärker. Aber also seit jetzt, gerade das vor 2 Wochen oder 10 Tagen, war der erste Tokioer Marathon nach der Pandemie wieder. Und ich könnte ein bisschen liebäugeln, aber wäre schön. Mein Mann war früher Korrespondent in Tokio, also ihn zieht es auch wieder dahin. Vielleicht mit meinen Laufschuhen im Gepäck, wer weiß.
Das sagt Catherine Klüver-Ashbrook. Vielen, vielen Dank, Frau Klüver-Ashbrook. Und beim nächsten Mal werde ich die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer treffen und sprechen und freue mich auf Sie, wenn Sie wieder dabei sind. Ich grüße Sie herzlich, Ihr Roland Tester. Tschüss.